Gesundheit.
Der nächste bitte.
Der FAZ-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Eigentlich, so dachte ich zumindest immer, heißt es, Schokolade macht glücklich oder richtig zufrieden ist man nach einer großen Portion Spaghetti. Das mag sich so anfühlen, die Wissenschaft aber sagt etwas anderes. Nämlich, zu viel Zucker und leckere Kohlenhydrate machen traurig und unlustig. Wir werden also davon nicht nur dick, sondern im schlimmsten Fall auch depressiv. Ein Grund dafür soll sein, dass nach solchem Junkfood der Blutzuckerspiegel schneller steigt, aber dann auch wieder abfällt. Eine solche schnelle Überzuckerung des Blutes und ein darauf folgender Absturz schadet vor allem den Gehirnzellen, denn die möchten oder haben am liebsten eigentlich eine gleichmäßige Energieversorgung. Professor Christoph Kessler ist Neurologe in eigener Praxis und war davor lange Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Greifswald. Ja, und er geht noch weiter, als nur zu sagen, wir werden davon vielleicht ein bisschen traurig. Er sagt, zu viel Süßes und Ungesundes auf unserem Speiseplan verändert ganz gravierend die Hirnfunktion und führt nicht nur eben zur depressiven Stimmung, sondern auch zu anderen Erkrankungen im Gehirn oder verschlimmert sie zumindest, etwa Migräne oder Demenz. Über dieses Thema hat er nun ein Buch geschrieben und ich möchte jetzt im Podcast von ihm wissen, was sollte ich essen, damit mein Gehirn leistungsfähig bleibt und kann die richtige Nahrung mich wirklich davor bewahren, dement zu werden? Herzlich willkommen, Herr Professor Kessler.
Guten Morgen, Frau Schmidt.
Hallo. Ja, als erstes, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein, dass wir unser Gehirn durch Essen doch so sehr beeinflussen können. Und beim Thema Essen gibt es im Moment ja eine Masse an Weisheiten oder Tipps. Wie kann man sich jetzt erklären, dass die Ernährung einen besonders hohen Auswirkung auf unsere Gehirnleistung haben soll? Vielleicht auch noch viel mehr als der soziale Status oder die Bewegung oder eine genetische Vorbelastung.
Es ist ein altes Prinzip, dass Nahrungsmittel auch als Heilmittel eingesetzt werden können. Und ich habe häufige neurologische Erkrankungen herausgesucht und in der wissenschaftlichen Literatur nachgeschaut, was ist eigentlich wissenschaftlich erwiesen, wie man mit Hilfe von Ernährung neurologische Erkrankungen, zum Beispiel Demenz oder Depression, positiv beeinflussen kann. Es geht hier nicht um Heilung und es geht auch nicht um Verhinderung, sondern es geht um eine Abmilderung des Verlaufs. Und Sie haben mit Sicherheit recht, Ernährung ist nur ein einzelner Aspekt und die von Ihnen aufgezählten genetischen Faktoren und fehlende körperliche Bewegung sind auch wichtig. Das sind ja Lifestyle-Faktoren, dazu gehört ja auch Rauchen und Alkoholabusus. Aber bei den neurologischen Erkrankungen können wir tatsächlich durch Ernährung gezielt eingreifen. Und das ist das Thema meines Buches.
Jetzt sind wir Menschen ja sehr praktisch veranlagt und wenn man das jetzt hört, also auch wenn Sie sagen, man kann es vielleicht nicht heilen, aber sehr positiv beeinflussen, will man jetzt ja am liebsten direkt von Ihnen wissen, bei welchen Erkrankungen wirkt denn was. Da kommen wir auch noch dazu. Aber Sie sagen in Ihrem Buch auch ganz klar, um nachvollziehen zu können, was Sie da schreiben und es dann vielleicht auch richtig anwenden zu können, sollte man zumindest ein bisschen verstanden haben, wie unser Gehirn funktioniert. Und da würde ich eben gerne jetzt ein, zwei Punkte mit Ihnen mal durchgehen und wir fangen mal mit dem Großhirn an. Können Sie da uns in ein paar Worten sagen, für was ist das Großhirn verantwortlich und wie ist es vielleicht durch Nahrung dann zu beeinflussen?
Also es ist ja kein Lehrbuch für Neurologie, deswegen habe ich das jetzt nur in kleinen Beispielen aufgeführt, damit wir überhaupt verstehen, worum es geht. Wir müssen uns vorstellen, in unserem kleinen Kopf sind hat jeder Mensch 100 Milliarden Nervenzellen. Das sind so viel, wie in der Milchstraße es Sonnen gibt. Und die sind ganz eng gepackt und kommunizieren eng miteinander durch Kontaktstellen, den sogenannten Synapsen. Und es ist ein riesiges Netzwerk, mit dem wir sehen, motorisch uns bewegen, fühlen und träumen. Alles, was wir machen, passiert in diesem Netzwerk. Und die Übertragung in diesem Netzwerk, in diesen Synapsen, das sind spezielle Botenstoffe und die sogenannten Transmitter. Und diese Neurotransmitter sind aus Eiweiß. Und Eiweiß ist Teil unserer Ernährung. Und wir können also durch unsere Ernährung mitbestimmen, wie viel Neurotransmitter, wie hoch die Konzentration der Neurotransmitter im Bereich dieser Synapsen ist und können dadurch durch unsere Ernährung auch das Gehirn regulieren.
Mhm. Auf die einzelnen Erkrankungen, wo das dann speziell eine Rolle spielt, komme ich gleich. In Ihrem Buch sind neben diesen Neurotransmittern und der Verbindung der Nervenzellen untereinander auch noch von Vitaminen die Rede. Jetzt ist es so, dass Vitamine gesund sind und die sollten wir in ausreichender Menge zu uns nehmen. Das ist jetzt nicht ganz neu, aber wo spielen sie ganz speziell im Gehirn nochmal eine Rolle?
Also Vitamine sind organische Verbindungen, die unser Organismus selber nicht herstellen kann. Und das heißt, wir sind darauf angewiesen, diese Vitamine mit der Nahrung aufzunehmen. Und es gibt sehr viele Vitamine, die haben alle ihre spezifische Funktion. Und so richtig klar wird die Funktion erst dann, wenn sie fehlen, wenn es zu Mangelsyndromen kommt. Für das Gehirn besonders ist die Vitamin B-Gruppe, das heißt also Vitamin B1 und B12, das habe ich in dem Buch etwas stärker herausgestellt. Das Vitamin B1, auch Thiamin genannt, das kommt Fleisch, beim Rind, Schwein und Huhn vor, kommt aber auch im Vollkornbrot und Nüssen und Obst vor und ist bei Mangel, wenn der Mensch zu wenig Vitamin B1 hat, dann kommt es zu einer Demenz. Das heißt, die kognitiven Fähigkeiten sind von dem Vitamin B1-Zufuhr abhängig. Es gibt sogar eine stark ausgeprägte Demenz, die Korsakow-Demenz, bei der die Menschen überhaupt gar kein Kurzzeitgedächtnis mehr haben. Und das Interessante ist, dass unsere Nahrung angereichert sein muss mit diesem Vitamin B1 und viele alte Menschen ernähren sich schlecht. Sie sind in Heimen, wo auch die Ernährung auch nicht ausgewogen ist häufig und da wird durch den Vitamin B1-Mangel die Demenz verstärkt. Mhm. Das ist ein Aspekt. Bei dem Vitamin B12, das ist wichtig beim Aminosäurestoffwechsel, da werden Eiweiße umgesetzt und da die Hirnzellen besonders aktiv sind, brauchen wir auch viel Vitamin B12. Und ein B12-Mangel macht so allgemeine Symptome, Schlappheit, Gedächtnisstörungen, kann auch bis zur Depression führen. Viele Menschen haben zum Beispiel einen Vitamin B12-Mangel, weil sie auch magenkrank sind. Das Vitamin B12 wird durch den Magen resorbiert. Das muss man vorher ausschließen. Und es kommt vorwiegend in Fisch, Eiern und Fleisch vor. Deshalb rate ich auch allen Vegetariern und Veganern, sich einmal im Jahr den Vitamin B12-Spiegel zu bestimmen. Vielleicht ist ein Mangel an Vitamin B12 die Folge von Depression.
Mhm. Jetzt haben Sie gerade von einer Demenz erzählt, die eben von Vitamin B12 abhängig ist oder von den Vitaminen aus der Gruppe B. Jetzt eine Volkskrankheit im Moment in vieler Munde ist ja Alzheimer, also die Demenz des Alzheimer-Typs. Hat das auch was mit der Vitaminzufuhr zu tun oder vielleicht mit den Botenstoffen?
Ja, nicht nur, aber auch. Es gibt ja einen Botenstoff, der heißt Acetylcholin und der ist unter anderem dafür verantwortlich, dass die Verbindung zwischen den Nerven und den Muskeln funktioniert, aber im Gehirn ist er für das Gedächtnis und für die Denkfähigkeit zuständig. Demente Menschen haben einen Mangel an Acetylcholin. Das ist eine Acetylcholin-Mangelerkrankung Und dann könnte man jetzt denken, man nimmt als einfach Acetylcholin mit der Nahrung auf. Das kommt ja eigentlich überall vor, überall da, wo Eiweiß ist. Aber das Acetylcholin selber wird im Magen zersetzt und gelangt nicht in das Gehirn. Es gibt aber eine Vorstufe und das ist das Cholin. Und das Cholin, das kommt auch in den Nahrungsmitteln vor, vor allen Dingen in Eiern und in bestimmten Fleischsorten und im Gemüse. Und das wird resorbiert und wird dann zu Acetylcholin verarbeitet und nachweislich fördert das tatsächlich die Gedächtnisleistung und die Denkkapazität. Es gibt da ein interessantes kleines Experiment, da wurden Studenten vor einem Examen entweder mit einer cholinreichen Ernährung bekamen eine cholinreiche Ernährung oder bekamen eine cholinarme Ernährung. Und dann gingen sie eine Stunde später in das Examen und die, die viel Cholin gegessen haben, haben wesentlich besser abgeschnitten als die, die wenig Cholin gegessen haben. Das ist doch ein toller Beweis, dass die Ernährung auf das Gehirn auch einen Einfluss hat.
Ja, aber jetzt interessiert die Leute ja, wenn man das Wort Alzheimer fallen lässt, auch wirklich, das ist ja eine chronische Erkrankung, vor der viele Angst haben. Wenn ich jetzt genau diese Nahrungsmittel zu mir nehme und in kein Examen mehr gehen muss, beeinflusst das auch tatsächlich den Verlauf eben der Alzheimer-Demenz?
Ja, also es gibt eine amerikanische Studie, die Mind-Studie, die hat eine spezifische Diät, Mind heißt Verstand, eine spezifische Diät erarbeitet, die basiert auf die mediterrane Kost, also viel Gemüse, wenig Fleisch, regelmäßig Fisch und eine große Menge und dazu eine große Menge von Antioxidantien, also Vitamin C und Früchten und zusätzlich Gemüse. Und es hat sich gezeigt, dass Teilnehmer einer großen Studie, die sich nach diesen Vorschriften ernährt haben, über längeren Zeiträume hinweg im Durchschnitt von ihrer Hirnleistung mehr als sieben Jahre jünger waren als die übrigen Probanden. Das heißt, es gibt ja auch so Vorstufen der Demenz. Das heißt also, man wird ja nicht schlagartig dement, sondern es fängt dann an, dass man Worte nicht einfallen, dass man Füllwörter nimmt, dass man dann Dings da sagt und dass man Dinge verlegt. Das ist ja noch keine Demenz, das ist eine Vorstufe. Und inwieweit sich diese Vorstufe in eine Alzheimer-Demenz konvertiert oder weiterläuft als Alzheimer-Demenz, hängt unter anderem auch von den Lebensfaktoren ab, Lifestyle-Faktoren. Und eines davon ist die Ernährung. Und dann ist nur zu raten, dass man sich an die Regeln dieser Mind-Diät hält. Insgesamt wird dann Sachen empfohlen, die man essen, konsumieren soll. Viel Olivenöl, Fisch und Rotwein gehört auch dazu in geringen Mengen. Und was man nicht essen soll, das ist rotes Fleisch, Butter, Margarine, Süßigkeiten und frittierte Lebensmittel. Denn diese gesättigten Fettsäuren, die sind für die Hirntätigkeit, weil sie eine chronische Entzündung verursachen, kontraproduktiv.
Na, jetzt werden manche denken, immerhin der Rotwein bleibt mir, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Neben der Demenz haben Sie auch den Kopfschmerz sozusagen angeguckt in Ihrem Buch. Ja. Jetzt ist klar, es gibt ganz unterschiedliche Kopfschmerzen. Es gibt die Migräne, es gibt den Spannungskopfschmerz. Was gibt es da für Ernährungstipps? Kann man die ein bisschen verallgemeinern, um Kopfschmerzen zu verhindern oder wenn man sie hat, abklingen zu lassen?
Ja, es gibt ja, wie Sie schon sagten, sehr, sehr viele Formen von Kopfschmerzen, aber die zwei häufigsten Kopfschmerzformen sind der Spannungskopfschmerz und die Migräne. Der Spannungskopfschmerz ist ja häufig stressbedingt. Da kommt es zu einer Verspannung der Muskulatur im Nacken und im Kopfbereich. Die Zähne werden aufeinander gepresst und dort befindlichen nervalen Strukturen werden gereizt. Und diese Patienten, die können durch eine Lebensumstellung und vor allen Dingen auch durch eine Ernährungsumstellung etwas für sich tun. Und zwar hat viele Menschen, wenn sie ein Krampf nachts haben, nehmen Magnesium. Und das ist zum Beispiel ein Faktor, dass magnesiumreiche Ernährung gut gegen Spannungskopfschmerz ist. Magnesium kommt in bestimmten Sonnenblumenkernen, im Kakao und in Bananen auch vor. Dadurch steigt der Magnesiumspiegel im Organismus und die Muskeln sind entspannter. Und dann hat sich Folgendes gezeigt. Die meisten Menschen mit Spannungskopfschmerz haben einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Vitamin D ist ja eigentlich das Vitamin, das für den Knochenaufbau notwendig ist, das durch Sonneneinstrahlung erzeugt wird. Aber auch Menschen, die eigentlich oft an der Sonne sind, können einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben. Und eines dieser Symptome ist dann Kopfschmerz, Spannungskopfschmerz. Und deswegen sollte man bei jedem Patienten, der unter Kopfschmerzen leidet, den Vitamin-D-Spiegel bestimmen. Und Vitamin-D-reiche Ernährung ist in Eiern, Milch und Avocado. Man kann sich also das auch in der Ernährung daran adaptieren. Ganz wichtig ist auch beim Spannungskopfschmerz, dass die Patienten sehr empfindlich sind gegen künstlichen Zusätzen in der Ernährung, zum Beispiel Süßstoff oder Glutamat beim Chinesen oder andere chemische Substanzen. Deshalb empfehle ich immer Bioprodukte zu kaufen und keine künstlichen Zusätze zu nehmen. Mhm. Ganz anders, wollen Sie auch was über Migräne hören?
Gerne, wenn Sie so fragen, ganz, selbstverständlich.
Ganz anders ist es bei der Migräne, da die Migräne ist ja genetisch bedingt. Wenn Sie einen Migränepatienten vor sich haben, dann sagt er Ihnen immer, mein Vater oder meine Mutter hatten auch Migräne. Das ist also eine ganz enge Vererbung, hat irgendwas mit Entzündung der Kerngebiete des Gesichtsnerven zu tun. Und hier ist wichtig, dass mit Antioxidantien gearbeitet wird, also viel Vitamin C, viel Obst und Gemüse. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, das Gehirn eines Migränikers ist eine Diva. Es braucht eine regelmäßige Lebensweise, regelmäßige Mahlzeiten, viel trinken, regelmäßiger Schlaf, eine gute Balance zwischen Stress und Erholung. Und als ich das einmal bei einer Lesung vorgelesen habe, da hat sich jemand ganz spontan gemeldet und gesagt, genau so ist es. Mein Mann ist Migräniker und wenn er nicht um 11:45 sein Mittagessen kriegt, dann kriegt er einen Migräneanfall. Also diese regelmäßige Ernährung, und das unterstützt man zum Beispiel, dass man sehr ballaststoffreiche Nahrungsmittel hat, wo die Glukoseausschüttung oder die Glukoseresorption ganz regelmäßig ist und die Nervenzellen immer die gleiche Konzentration an Glukose vor sich haben und nicht, wie Sie das vorhin angedeutet haben, bei Süßigkeiten oder Fastfood immer diese großen Schwankungen mit hohen Spiegeln und mit niedrigen Spiegeln.
Jetzt haben Sie gefragt, ob ich noch was zur Migräne wissen wollte. Ja, das wollte ich. Aber was mich auch noch interessiert, was ja auch ein großer Teil Ihres Buches ist, sind eben die Stimmung, die von der Nahrung abhängt, die dann eben hingehen kann bis zu wirklich einer Depression, also einer Erkrankung. Jetzt hört man ja immer wieder diesen Spruch, Schokolade macht glücklich. Da ist aber gar nichts dran. Also was muss ich essen, damit ich möglichst ausgeglichen durchs Leben gehe?
Das ist ja nicht wahr, dass Schokolade nicht glücklich macht. Also es gibt zwei sogenannte Glücksbotenstoffe, das Serotonin und das Dopamin. Das Serotonin macht ausgeglichen. Dass wenn jemand positiv in den Tag schaut und keine depressiven Phasen hat und gut schläft, dann kann man schon sagen, der hat eigentlich einen guten Serotonin-Spiegel, produziert gut Serotonin. andere Menschen sind halt depressiv, griesgrämig, sehen alles negativ. Und da kann man mit Ernährung nachhelfen. Und das ist, und das Serotonin ist also das Hormon, welches ausgeglichen und glücklich macht. Und in der Nahrung gibt es sehr viel Serotonin. Das ist genauso ähnlich wie mit diesem Acetylcholin. Aber es gelangt nicht in das Gehirn, sondern eine Vorstufe, das Tryptophan. Und wenn wir eine tryptophanreiche Ernährung zu uns nehmen, dann wird auch viel Serotonin produziert. Dann gibt es noch das Dopamin. Das wird auch im Volksmund das Glückshormon genannt. Und wenn man depressiv und traurig ist, kann ein relativer Dopaminmangel die Ursache sein. Und Sie kennen vielleicht die Patienten mit einer Parkinson-Erkrankung, die sich so schlecht bewegen können. Und die haben auch immer eine depressive Grundstimmung. Und bei einem Menschen, der noch nicht krank ist, kann eine Dopaminsteigerung zu einer Verbesserung der Stimmung kommen. Und da ist schwarze Schokolade, aber nicht die süße Vollmilch, sondern 70-prozentige schwarze Schokolade, eines der Mittel, die Dopaminausschüttung steigert. Denn da ist eine Substanz, Phenethylamin, drin, welches direkt das Dopamin im Gehirn ausschüttet. Und dann sind wieder die Omega-3-Fettsäuren aus Fisch und Oliven, die heben den Dopaminspiegel an und helfen dadurch, dass der Dopaminspiegel so angehoben wird, dass wir uns wohler fühlen. Das heißt also, Schokolade nicht ganz verdammen, nur die ganz, ganz Süße, die sollte man nicht nehmen.
Also die eigentlich richtig leckere. Nein, aber das ist ja auch Geschmackssache.
Essen Sie die schwarze Herrenschokolade.
Jetzt ist ja das Interessante an Ihrem Buch, was Sie auch mit einer Ökotrophologin noch zusammengeschrieben haben, dass Sie eben dann nicht sagen, so, und jetzt nehmen wir Nahrungsergänzungsmittel oder wir gucken immer nur eben auf den kranken Menschen, wie kann man denen eventuell mit Medikamenten helfen, sondern ein großer Teil des Buches sind auch einfach Rezepte, die jeder jeden Tag nachkochen kann, wenn er das möchte. Eben um vielleicht insgesamt für eine Zufriedenheit und eine gute Gehirnaktivität zu sorgen, ohne krank zu sein wirklich. Was ist denn Ihr Lieblingsgericht da drin?
Ja, also die Zusammenarbeit mit der Ernährungswissenschaftlerin war eigentlich sehr interessant. Sie hat einen tollen Job gemacht. Das ist auch eine sehr Frau Rottenberg ist eine sehr erfahrene Ernährungswissenschaftlerin, die schon in mehreren Büchern mitgearbeitet hat. Aber wir haben zum Beispiel auch so einige Dinge. Ich habe ja dann gesagt, bei der Demenz Nüsse und Schokolade ist gut gegen Depression. Und dann sagt sie, nee, aber nicht zu viel, sonst werden die Leute dick und dicke Leute sind auch wieder depressiv. Also es kam zu interessanten Diskussionen. Und ich finde die Rezepte eigentlich alle sehr, sehr gelungen. Und ich esse wenig Fleisch. Wir essen schon auch Fleisch. Aber ich wohne hier an der Küste. Und deshalb ist Fisch so die bevorzugte Proteinzufuhr. Aber ich mag zum Beispiel auch so ganz Dinge, die ich mir vorher gar nicht hätte gemacht und ich jetzt durch das Buch auf die Idee kam. Zwei, drei Sachen habe ich jetzt nachgekocht. Diesen fruchtigen Reissalat mit Walnüssen habe ich gemacht und die asiatische Nudelsalat mit Hackbällchen schmeckt ausgezeichnet.
Okay, das klingt ja sehr, sehr lecker. Gibt es denn auch ein Rezept, jetzt unabhängig von Ihrem Geschmack, wo Sie sagen, das ist das Allereffektivste, wenn man sozusagen sein Gehirn am Laufen halten möchte, weil da alles drin steckt?
Ja, das kann man so nicht sagen, weil das Prinzip des Buches ist ja, dass Krankheiten erklärt werden. Ich erkläre ja auch die Erkrankung. Wie entsteht eine Migräne und wie entsteht, was ist die Demenz? Und dann, ohne dass das jetzt eine Konkurrenz zu der medikamentösen Therapie sein soll, dann auf die Ernährung zurückkomme. Und von daher ist es natürlich für einen Demenzkranken von anderer Wichtigkeit, etwas Bestimmtes zu essen, als für einen Depressiven oder jemand, ich habe ja auch über Burnout geschrieben, für jemand, der völlig am Ende ist.
Mhm. Also den asiatischen Nudelsalat mit Hackbällchen, den habe ich mir aber schon mal gemerkt. Der schmeckt sicherlich auch, wenn man nicht krank ist. Ja, vielen Dank, Herr Professor Kessler, für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Ja?
Ja, wer sich noch tiefer in dieses Thema eben ein bisschen einarbeiten will oder ein paar Rezeptideen bekommen möchte, der kann das in dem Buch tun. Das heißt Essen für den Kopf und ist im Südwestverlag erschienen. Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast gerne. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal.
Gesundheit.
Der nächste bitte.
Der FAZ-Podcast. Der nächste bitte.